eine Woche lang im Sattel sitzen wie die Profis. Mit diesem Versprechen lockt der Giro delle Dolomiti Hobbyrennradfahrer aus aller Welt an. Über gesperrte Straßen durch das schöne Südtirol. Und im Ziel wartet schon die Pasta auf einen. Unser Reporter Thomas Hollmann konnte dieser Verlockung nicht widerstehen und ist mitgefahren.
Es wuselt und wimmelt in der Messehalle A in Bozen. Hunderte von behelmten Menschen laufen durcheinander, zuppeln an ihren Startnummern rum und putzen ihre übergroßen Sonnenbrillen blank.
Ja, moin, ich bin Carsten und komme aus Kiel.
Wir kommen aus Graz. Das ist der Steiermark.
Jos Apeldoorn.
Celine aus Apeldoorn.
My name is Jim Carlsen. I come from Norway.
Ich bin Tom, komme aus München, wohne aber jetzt in Neumarkt hier bei Bozen. Deswegen habe ich auch die italienische Flagge hinten drauf, aber ich kann kein Wort Italienisch.
So international das Starterfeld ist, so unterschiedlich sind die Beweggründe der Hobbyfahrer, beim Giro delle Dolomiti teilzunehmen.
Meine Frau hat mich überredet, es mitzumachen.
Das habe ich Ihnen zu Weihnachten geschenkt.
Mit meinem Gewicht ist einfach, ich wiege knapp über 56 Kilo. Und das ist jetzt einfach meine Stärke, jetzt hier gerade an den Anstiegen die Segmente zu fahren.
Es werden nur die Anstiege gewertet. Ich bin gerade die Transalp gefahren und da hat es doch einige Stürze bei den Abfahrten gegeben. Und das, wir sind jetzt, ich bin das dritte Mal dabei und es war immer sturzfrei, also kein einziger Sturz.
Ich fahre sehr gerne berghoch, bei den Abfahrten fahre ich ein bisschen vorsichtiger. Da fand ich halt das Konzept total gut dahinter, dass halt nur die Berghochstrecke gewertet wird.
Berghoch so, es kann sich voll auspowern. Und bergab wird schön kontrolliert runtergefahren und dann hast du wieder Zeit, dich für den nächsten Anstieg zu präparieren.
Gut vorbereitet sollte man sein, geht es doch gleich bei der ersten Etappe steil bergan. Das Rittner Hochplateau wartet auf uns. Fast 12 Kilometer ist der Anstieg lang, aber Carsten aus Kiel schreckt das nicht.
Wir haben den Wind. Der Wind ist gut. Also ich glaube, der Wind ist eine ganz tolle Grundlage für die Berge hier.
Wir rollen raus aus der Messehalle und rein nach Bozen. 5 Motorräder fahren vorne weg und scheuchen die Autofahrer von der Strecke. Für uns 300 Rennradfahrer steht der Verkehr still. Daran könnte ich mich gewöhnen. Auch daran, dass wir über rote Ampeln fahren, als leuchteten sie grün. Aber dann sind wir auch schon raus aus Bozen und die Qual, die schöne, kann beginnen. Zwölf Kilometer bergauf, da kann man sich schon mal fragen, warum man das eigentlich macht. Wahrscheinlich, weil es im Flachen einfach zu bequem ist. Jedenfalls stehen wir am nächsten Tag wieder alle am Start. Und die 38 Grad Celsius machen es nicht eben einfacher, die 1629 Höhenmeter des Tages zu bewältigen.
Oh ja, war richtig hart. Bei den Temperaturen und...
Sehr gut. Ich hatte den Fabi als Helfer gehabt quasi und der ist dann vorne die ganze Zeit gefahren. Das war richtig gut. Alleine fährt man doch mal ein km/h weniger. Ich habe das Hinterrad gesehen und habe gedacht, muss man dranbleiben.
Dranbleiben, das soll das Motto für Daniel aus Darmstadt in dieser Woche werden. Denn Daniel will in die Top 10. Aber das wollen auch andere. Umso erfreuter ist er tags drauf, als er das 2000 Meter hohe Würzjoch erklommen hat.
Heute ist es noch besser. Bei den Steilstücken richtig gute Beine gehabt. Und am Ende hat er noch eine Lücke gerissen, der Michael, und da konnte ich die Lücke noch zufahren im Flachen. Es lief richtig gut.
Richtig gut läuft es auch für Janine Meyer. Die Kölnerin führt die Frauenwertung souverän an. Was wenig verwundert, hat Janine Meyer doch bereits etliche Jedermannrennen gewonnen.
Also die Tour de Kärnten habe ich 6-mal gewonnen. Die Tour Transalp habe ich 1-mal alleine und 1-mal in der Damenwertung gewonnen. Die Haute-Route Mont Ventoux habe ich 3-mal gewonnen.
Dreiländer-Giro.
Ja, Dreiländer-Giro.
Jetzt Gebirgstour.
Ja.
Amadee, Rad am Ring.
Janine Meyer ist beim Giro mit Michael Meyer unterwegs. Der ist ihr Ehemann, Trainer, Mechaniker, Motivator und Gewichtsoptimierer. Denn beim Berghochfahren zählt jedes Gramm.
Weil Frauen weniger wiegen als Männer, ist es bei Frauen natürlich 1 Kilo mehr, bringt es noch mehr als bei Männern. Bei 70 Kilo ist 1 Kilo nicht so viel wert wie bei 50 Kilo.
Und deshalb hat Michael das Rad seiner Frau und auch sein eigenes auf 5,5 Kilo runtergetunt, was seinen Preis hat.
Also bei mir so der Vorbau, der kostet alleine, glaube ich, 500 irgendwas Euro, der Lenker 560 und der Sattel, glaube ich, 500. und da kommt schon was zusammen.
Ein derart getuntes Rennrad kostet schon mal 18.000 Euro. Und deshalb lässt Michael sein Schätzchen auch nie aus den Augen.
Wie du siehst, die liegen auch hinter uns und sind nicht aufgehangen, die Räder. Die müssen immer da sein. Die kommen auch niemals in die Garage oder irgendwas. Oder geschweige denn beim Auto hinten drauf. Die müssen immer ins Auto, die stehen zu Hause im Wohnzimmer und da kommt die nichts dran.
Ja. Cycling is a new golf, heißt es im Amerikanischen. Seit einigen Jahren entdecken auch Besserverdiener das Rennradfahren für sich. Kann man mit einem schicken, teuren Bike doch nicht nur schnell fahren, es lässt sich damit auch vortrefflich posen. Und deshalb steht auch Mario Kummer hier oben auf dem Würzjoch. Der ehemalige Radrennprofi und Olympiasieger arbeitet für eine italienische Textilfirma, die sich auf exquisite Radsportkleidung spezialisiert hat.
Das ist ja unsere 1A-Zielgruppe. Da ist es natürlich hier sehr interessant für uns, mit den Radsportlern da in Verbindung zu kommen und denen auch die Möglichkeit zu geben, mit unserer Bekleidung zu fahren, zu testen. Und am Ende können sie die Bekleidung natürlich auch kaufen.
Am vierten Tag läuten mir die Glocken, denn es ist Ruhetag und ein wenig Kultur kann nicht schaden, denken sich auch die Giro-Leute, die die Stadtführung organisiert haben.
Hier sind wir auf der Südeinfahrt zur alten Stadt Bozen beim Dominikanerkloster,
sagt Elisabeth Tocker, die aus Bozen kommt und die Stadtgeschichte kennt wie kaum eine zweite.
Ja, empfehle ich den Besuch der Johanneskapelle. Ein Beispiel von mittelalterlicher Malerei.
Das Dominikanerkloster liegt unweit des Walterplatzes, benannt nach Walter von der Vogelweide, diesem streitbaren Dichter, dem die Bozener ein marmornes Denkmal gesetzt haben.
Diese Statue steht seit 1886 auf diesem Platz und wurde vom einzig deutschsprachigen Bürgermeister Bozens als, sagen wir mal so, Provokation für den damaligen Bürgermeister von der Stadt Trient, Hauptstadt damals vom Welschtirol, also italienischsprachigen Tirol, gestellt. Der Walter schaut Richtung Süden und verteidigt eben symbolisch das deutschsprachige Territorium nördlich von ihm.
Gegen Mussolini hatte Walter von der Vogelweide dann allerdings keine Chance. Der Diktator verbot das Deutsche und holte Arbeiter aus dem italienischen Süden in die ehemals österreichisch-ungarische Stadt. Bozen, so lerne ich, hat eine wechselvolle, mitunter wenig lyrische Geschichte. Die Gegenwart hingegen ist pragmatisch bilingual. Man spricht Deutsch und Italienisch und trinkt Kaffee auf einheitlich hohem Niveau.
Also Kaffee kann man in Bozen, kann ich wirklich behaupten, überall gut trinken. Also ohne Angst zu haben, dass man irgendeine Brühe bekommt.
The chain is not the linear is no good. Okay.
In 10 Minuten startet die vierte Etappe, aber Bernd hat ein Problem.
Die Kettenlinie ist das Problem. Die Rotorkurbel passt nicht hundertprozentig mit dem Umwerfer zusammen, weil die Kurbel nicht diese Einbuchtung hat wie die Originalkurbel und deswegen funktioniert das nicht hundertprozentig. Und jetzt macht es bei jeder Kurbelumdrehung klack. Aber das stört mich nicht, ich höre es ja nicht. Das hören nur die hinter mir.
Das lautmalerische Problem von Bernd lässt sich auf die Schnelle nicht beheben, die meisten anderen dagegen schon. Geplatzte Reifen, verstellte Schaltungen, gerissene Züge. Die Giro-Mechaniker sind fix und wissen, was sie tun. Auch die Giro-Leitung muss nachjustieren. Im Feld gibt es Unmut, weil es sich hinter dem Führungsfahrzeug bergab immer wieder staut.
Sie fahren einen Tick zu langsam, glaube ich. Und
das ist die einhellige Meinung im Fahrerfeld.
Im Peloton. Alle sagen das. Ich verstehe, dass das für den Veranstalter aus sicherungstechnischen Gründen schwierig ist, aber irgendwie kann man das lösen, glaube ich.
Bettina Ravanelli ist die Präsidentin des Giro delle Dolomiti und sie muss mit der Fahrerkritik umgehen.
Der Rhythmus einer so großen Gruppe ist sicher eine große Schwierigkeit, dass man allen recht macht. Aber wir als Veranstalter müssen eben schauen, dass jeder Mensch, jeder Radfahrer einen machbaren Rhythmus hat. Und sicher, manche möchten schneller fahren, manche langsamer. Deswegen das Mittelmaß ist eigentlich für uns die richtige Lösung.
Aber ein wenig schneller geht es die kommenden Tage dann doch die Berge hinab, aber immer noch ruhig genug, um sich mit seinem Radnachbarn unterhalten zu können. Mit Jan zum Beispiel, der etwa schief auf dem Rad sitzt und komische orthopädische Stützschuhe trägt.
Also ich bin mit einer Spina bifida geboren, also so ein offener Rücken. Da wurden Nerven geklemmt vor der Geburt noch.
Und weil meine Füße so umgekehrt waren, die sind operativ versteift. Denn Radfahren, man sitzt halt. Es hat wenig Belastung auf dem Rücken auch, weil für mich das Laufen sehr anstrengend. Weil ich muss auch Sport machen, damit ich mobil bleibe. Und dann solche Rennen zu fahren, ist halt Motivation, um auch immer wieder zu trainieren und ja, weiter zu sich, nicht aufs Sofa zu setzen.
Auch für Thomas ist das Sofa definitiv nicht der richtige Platz.
Bis 2013 hatte ich Adipositas, habe 135 Kilo circa gewogen. Dann habe ich innerhalb von einem Jahr circa 50 Kilo abgenommen mit einem Programm. Und ja, jetzt über die Jahre noch mal ein bisschen, bin jetzt so circa bei 70 Kilo, also ja, fast die Hälfte verloren an Gewicht. Und dann so richtig gestartet bin ich eigentlich 2014, da bin ich mit meinem Onkel nach Mallorca geflogen. Das war quasi so meine erste richtige Radtour, die ich da gemacht habe. Da dann auch noch mal hinten abgehängt worden und Probleme gehabt. Das erste Mal einen richtigen Berg gefahren und dann ein Jahr später bin ich dann mit einer Gruppe nach Mallorca, da war ich schon vorne dabei, das war eigentlich schön.
So hat jeder seine eigene Geschichte, man muss nur fragen und zuhören. Seppo macht das von Berufswegen, das Zuhören. Denn Seppo ist Professor für Sounddesign und liebt den Radsport nicht zuletzt wegen seiner Akustik.
Das wichtigste Geräusch ist natürlich der Freilauf. Ein Carbonrad, das sehr teuer ist, resoniert sehr gut und dann klingt auch der Freilauf laut. Und das hat sich in der Zwischenzeit auch ins Bewusstsein der Radfahrer und Radfahrerinnen eingebürgert. Deswegen haben die teureren Räder meistens lautere Freiläufe als wie die billigeren Räder.
Und obwohl der Soundprofessor über den manipulativen Klang weiß, fällt er immer wieder gerne darauf rein. Vor allem, wenn es sich um seine neue elektrische Schaltung handelt.
Ich freue mich jedes Mal, wenn ich vorne den Werfer schalten höre. Vor allem, wenn er dann automatisch nachregelt. Weil elektronisch macht es dann immer ein kleines Psst. Sondern ein bisschen ein Krachen und dann das leichte Korrektieren, das kleine Psst.
Heute fahren wir nicht, heute lassen wir uns fahren. Im Shuttlebus geht es nach Trient. Dort startet die Etappe. Und am 21 Kilometer langen Anstieg den Monte Bondone hoch fällt die Entscheidung über den Sieg. Bei den Frauen ist die schon längst gefallen. Janine Meyer hat ihren Vorsprung auf mehr als 10 Minuten ausgebaut. Umso spannender geht es bei den Männern zu. Gerade mal 6 Sekunden trennen Lokalmatador Thomas Gschwindler und seinen Verfolger Antonio Donado, der mit seiner Freundin aus Kolumbien angereist ist.
Well, we planned like our holidays around the race, so we have.
Wir haben unseren Urlaub um das Rennen herum geplant. Wir waren vorher in Bormio und in Como. Und jetzt genießen wir hier die Landschaft, die abwechslungsreichen Etappen und die super Organisation. Dass wir hier Leute aus aller Welt kennenlernen, ist wirklich toll. Ja, und heute am letzten Tag hoffe ich, meinem Konkurrenten davon zu fahren.
Tatsächlich soll Thomas am Ende lachen. 5 Sekunden Vorsprung rettet der Mann vom Brenner ins Ziel und gewinnt den Giro delle Dolomiti 2022.
Es war extrem eng, also ich war auch ziemlich nervös, muss ich sagen, weil ich wusste nicht, wie der Antonio, also mein Konkurrent, auf längeren Anstiegen, wie er da so drauf ist, deshalb war es dann umso spannender. Aber wir haben uns einen fairen Kampf geliefert bis zur Ziellinie.
Im Ziel ist inzwischen auch Daniel aus Darmstadt und tatsächlich hat er es noch in die Top 10 geschafft, allerdings nur, weil sein Konkurrent seltenes Pech hatte.
Der Fabian hatte seine Steckachse wohl verloren beim Transport, also von daher müsste es jetzt gesamt 10 sein.
Zur Belohnung geht es den Monte Bondone in freier Fahrt hinab, ohne einbremsendes Führungsfahrzeug. Das freut alle. Einfach mal rollen lassen jetzt, da das Klassement gemacht ist. Wobei, eine Etappe steht noch an, das abschließende Teamzeitfahren, aber das geht nicht mehr in die Gesamtwertung ein. Die Jungs aus Graz nehmen die Prüfung dennoch ernst.
Wenn du jetzt vorn fährst und für dieses zu schnell, dann ist ja dein kritischer Punkt, wenn du vorn fährst. Ja. Und wenn du dann links aussie fährst, schreist du mitten im Feld Minus. Ja. Dann nehmen wir 10 Watt aus.
Das Herz keine Sorge, ihr hört mir, wenn ich schreie.
Erster, zweiter, dritter,
letzter. Stellen wir es einmal hinter. Visualisieren wir es einmal. Du bist hinter mir?
Ja. So passt es. Ja, gut aus. Auf geht's.
Jawohl. Ja.
Am Ende wird es nur der 5. Platz für die Grazer, trotz der engagierten Teambesprechung. Aber die Jungs nehmen es sportlich, ihre Stärken liegen halt in den Bergen. Und so ist das auch bei mir. Geht es hoch, macht es mir Spaß. Und das ist für mich die eigentliche Erkenntnis des Giro delle Dolomiti. Auch im wahren Leben sollte man sich auf die Streckenteile konzentrieren, bei denen es mit einem aufwärts geht.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.